SWR2 Zeitgenosse ist heute Professor Paul Kirchhoff, Juraprofessor aus Heidelberg, ehemals Bundesverfassungsrichter, Autor, Redner, Streiter für ein einfaches Steuerrecht, mit einem Abstecher in die Politik und vielen weiteren Stationen. Beherzte Freiheit heißt sein aktuelles Buch und fasst sein Lebensthema zusammen. Denn der Begriff der Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Stationen und die Inhalte seines Berufslebens. Über diesen roten Faden und die Stationen möchte ich nun mit ihm reden. Herzlich willkommen, Herr Professor Kirchhoff.
Schönen guten Tag, Herr Bräutiger.
Wir sitzen ja im SWR-Studio Karlsruhe hier. Sie haben einen Teil Ihrer Kindheit nicht weit von hier verbracht.
In der Tat. Also Karlsruhe ist für mich eine ganz wesentliche Stadt, weil mein Vater, als ich im Alter war, wo man ins Gymnasium geht, hier an den Bundesgerichtshof gekommen ist. Also ich habe hier die Gymnasialzeit 9 Jahre im Bismarck-Gymnasium verbracht. Ich war hier Gerichtsreferendar. Und dann war ich natürlich faszinierende 12 Jahre Verfassungsrichter in dieser Stadt.
Und schon Ihr Vater, ein hoher Bundesrichter. Wie kann man sich das vorstellen in der Familie Kirchhoff damals? Wurde schon am Abendessenstisch über das Thema Recht diskutiert?
Also anfangs hatte ich das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Aber als ich dann so in die Abiturnähe kam, da waren in Karlsruhe diese Verfahren wegen der Nazis. Und es hat mich brennend interessiert. Und ich war auch gelegentlich bei den mündlichen Verhandlungen. Und die Vorstellung, da sind Menschen, die sehen aus wie du und ich, die haben einen normalen Beruf. Man meint ja noch als Jugendlicher, dem Kriminellen ist die Kriminalität ins Gesicht geschrieben. Da hatte ich die große Frage, wie konnte es dazu kommen? Also eine große Frage, die ich bis heute nicht ganz beantworten kann, aber die das Interesse für das Rechtliche, auch diesen Zwiespalt, gegenwärtige Verbindlichkeit eines Befehls, und innere Wertung, dass dieser Befehl eigentlich nicht verbindlich sein kann, das hat mich sehr beschäftigt. Und das war sicher einer der wesentlichen Gründe, weswegen ich dann Jura studiert habe.
Dieser Begriff der Freiheit, hat Sie der auch schon als Jugendlicher dann irgendwann erstmals beschäftigt? Ich stelle mir das so vor, Sie lesen Schillers Räuber am Bismarck-Gymnasium, der große Freiheitsdichter. Ist die Vorstellung, geht das so in eine richtige Richtung vielleicht?
In der Tat. So, wir haben ihn gelesen und wir haben ihn ausgeführt, also als Schüler mit bescheidenen Mitteln. Aber diese Freiheitsidee, das Wegwerfen aller Fesseln, die man so in seinem Leben insbesondere auch als Jugendlicher in dem Alter zu erfahren glaubt, das war ein Grundmotiv, nicht? Und wir hatten natürlich auch in der Schule übrigens schon, in einem sehr humanistischen Schule, immer Lehrer, die uns darauf hingewiesen haben, dass diese Freiheit ein Glück ist und dass man diese Freiheit annehmen muss. Das ist ein Angebot, aber man muss auch was dafür tun.
Was bedeutet der Begriff beherzte Freiheit? Ohne schon auf alle Details Ihres Buches einzugehen, das machen wir gleich. Aber warum beherzt ist der Titel?
Also beherzt meint dreierlei Dinge. Einmal, Freiheit ist ein Wagnis. Jeder steht an einer Weichenstellung, will er heiraten, will er nicht heiraten, will er ein Haus bauen, tut er es nicht, will er einen Beruf ausüben. Und dann muss er sich entscheiden, ich gehe rechts oder links oder geradeaus in eine ungewisse Zukunft. Er weiß zum Zeitpunkt der Entscheidung, oft auch am Ende der Wirkungen der Entscheidung, nicht genau, ob es richtig war. Aber er muss seinen Mut in die Zukunft werfen und sagen, jawohl, ich werde Handwerksmeister, ich werde Architekt oder ich werde Lehrer. Und das hat er den großen Vorzug, dass dieses seine Entscheidung ist. Niemand hat ihn gedrängt, niemand hat es ihm befohlen. Er hat es erwogen und für recht befunden. Dann kann er die Folgen dieser Entscheidung besser ertragen. Also das Erste ist, beherzt meint Mut. Das Zweite meint innere Gelassenheit. Also wir haben ja den großen Philosophen Seneca, der sagt, Freiheit setzt voraus, sonst wäre es ein Charakterfehler, dass man ein gewisses Wohlgefallen an sich selbst hat. Also man muss sich kennen mit seinen Stärken und Schwächen. Wenn man nicht besonders lauffreudig ist, sollte man nicht Olympionike werden. Nicht? Wenn man kein gutes Gehör hat, dann sollte man nicht virtuoser Geiger werden wollen. Aber man kennt auch seine Stärken und soll darauf setzen und weiß dann, was kann ich mit meinem Leben anfangen? Wie kann ich in Freiheit mein Leben gestalten? Aber es muss ein Stück innere Ruhe, ein sich selbst zurücknehmen, auch mal die Probleme hinter sich lassen können, dazukommen. Und das Dritte meint das Herz im vordergründigen Sinne. Das ist gerade in unserer Gegenwart, wo wir diese Aufklärung, habe den Mut, deinen Verstand zu nutzen, ja sehr partiell sehen, eine wirtschaftliche Vernunft und eine wissenschaftliche Vernunft und eine bankpolitische Vernunft, das sind ja alles Teilbereiche, das wird, denke ich, sage mal, ein Stück Humanität. Ich sehe auch den anderen. Ich weiß, Freiheit ist ein Recht. Das übe ich aus in der Begegnung mit einem anderen, der die gleiche Würde und Freiheit hat, anders ausübt als ich. Aber es ist immer ein Begegnungsrecht, das eine Mitverantwortung für die Mitbetroffenen hat. Das meint den Gesprächspartner, das meint die Familie, das meint die beruflich mir Anvertrauten. All dieses, es ist der Versuch, in dem kleinen Wörtchen beherzt, den Mensch zu ermutigen, aber auch in die Verantwortung zu drängen.
Wenn wir das jetzt übertragen auf Ihre Situation nach dem Abitur und Ihre Entscheidung, Jura zu studieren, war das von vornherein klar mit diesem familiären Hintergrund oder gab es Alternativen?
Es gab Alternativen. Ich habe sogar angefangen, Germanistik zu studieren und Jura. Also ich hatte nicht zuletzt über Schiller eine große Freude an der Sprache. Und wir haben das natürlich als Schüler auch ein bisschen spielerisch gemacht. Wir haben dann so Rhetorikwettbewerbe gemacht, da ging es um nichts, nur um sich sprachlich zu behaupten, sich durchzusetzen. Ich hatte große Freude an der Sprache und wollte auch irgendwo einen Beruf ausüben, der mit Sprache zu tun hat. Dann habe ich mich sehr bald für die Sprache entschieden, die Verbindlichkeiten überbringt. Und vielleicht ein bisschen bis heute die Hoffnung gehabt, auch zur Rechtssprache und ihrer Kultur, es ist ja nicht immer eine Hochkultur, ein wenig beitragen zu können.
Ihr Vater war damals teilweise auch zu Gast in der Sendung aus der Residenz des Rechts, habe ich mir sagen lassen, die es ja seit über 60 Jahren aus diesem Studio geht. Steckt dahinter der Gedanke in der Familie Kirchhoff, dass Richter nicht nur durch ihre Urteile sprechen, sondern man Recht auch erklären muss?
Ja, man muss Recht erklären und erläutern. Das war eine der Botschaften, die mein Vater, er war ja Revisionsrichter. Und der Revisionsrichter muss vor allem die Gerichte überzeugen, insbesondere das Gericht, dessen Urteil er aufhebt. Aber dieses Urteil wirkt ja sehr in die Breite. Also die hohen Gerichte gehen dazu über, sie entscheiden den Einzelfall des Klägers, des Beklagten und sonst nichts. Aber sie veröffentlichen die Kerngedanken ihres Urteils in sogenannten Leitsätzen, die fast wie ein Gesetz formuliert sind. Wenn die Voraussetzungen A, B und C erfüllt sind, ergibt sich die Rechtsfolge D. Und das muss man erläutern. Es hat oft einen hohen Abstraktionsgrad, der den Juristen anspricht, der aber fast schon den betroffenen Kläger und Beklagten nicht mehr erreicht. Und deswegen muss der Richter sein Urteil sprechen, aber er muss auch, weil der Rechtsstaat ja das Gespräch über das Recht sucht, das ist die Tugend des Rechtsprechens. Das ganze System ist Sprechen. Es fängt an im Parlament, Parler, da gibt der Abgeordnete seine Stimme ab, er wird abgestimmt, dann der Bundesrat erhebt Einspruch oder Widerspruch. Dann geht der Betroffene nachher, wenn er nicht einverstanden ist, und ruft die Rechtsprechung an. Wenn es ihm nicht passt, geht er in Berufung. Und der Richter entscheidet über Anspruch und Freispruch. Und wenn das Gesetz zu kurz greift, sucht er eine entsprechende Anwendung. Also wenn wir auf unsere Texte richtig sensibel hören, dann merkt man, dieses ganze Rechtsprechen, die Findung des Rechts für den Einzelnen, ist ein Sprechvorgang. Der Gesetzgeber gibt seine Einflussmöglichkeiten auf. Wenn es im Gesetzblatt steht, kann er nicht mehr ergänzen, kommentieren, er kann nicht lächeln und nicht die Stirn runzeln. Aber der Rechtsstaat bleibt sprechfähig, weil er für den Bürger eine eigene Instanz hat, die Rechtsprechung.
Schauen wir mal auf Ihre Zeit des Rechtsprechens. Sie waren bei mir zu Gast, ist Paul Kirchhoff, bei den SWR 2 Zeitgenossen von 87 bis 99, Bundesverfassungsrichter. Und Ihre großen Themen, verkürzt, waren Steuern, Familie und Europa. Ja. Die wollen wir vielleicht eins nach dem anderen, vielleicht auch ein bisschen kombiniert mal aufnehmen. Gerade Familie und Steuern, das war für Sie ein wichtiges Thema, das vielleicht auch einige unserer Hörerinnen und Hörer noch heute im Portemonnaie spüren. Sie haben dafür gesorgt, dass es ein Kinderexistenzminimum gibt, also dass der Bereich der Familie im weiteren Sinne bei den Steuern eine wichtige Rolle spielte. Warum war Ihnen das wichtig?
Das war einmal ein Gleichheitsproblem. Wir haben ja ein Steuerrecht, also Einkommensteuerrecht, wo derjenige, der Einnahmen erzielt hat, seine Aufwendungen, Betriebsausgaben und Werbungskosten, die er machen musste, um die Einnahmen zu erzielen. Er braucht ein Büro, er braucht Arbeitnehmer, er braucht Material, er braucht Produktionsmaschinen. Das kann er von der Steuer, also von der Summe der Einnahmen, absetzen. Die Familie kann das nicht. Also der Aufwand der Familie spielt im Steuerrecht keine Rolle bis zu einem Existenzminimum. Aber jetzt kommt darauf an, was ist das Existenzminimum? Da kann man sagen, dass der junge Mensch leben kann. Aber das ist ja nicht die Konzeption unseres Familienrechts, sondern der junge Mensch muss erzogen werden. Er soll in den Sportverein mit Sportschuhen und Sporttrikot. Er soll musizieren, braucht also eine Geige. Er soll auf die Reisen gehen, wie die Jugendlichen auf die Reisen gehen, damit der Welt offen wird. Und da ging es nun darum, dass wir dieses familiäre Existenzminimum für die Kinder so bemessen, dass im alltäglichen Fall eines jungen Menschen den Aufwand, den die Eltern für ihr Kind haben, also sie bekommen ein Einkommen, aber ein Teil des Einkommens gehört von vornherein wegen der Unterhaltspflicht dem Kind, dann können es die Eltern bei sich nicht besteuern. Nicht? Und das war ein großer Kampf, und zwar deshalb, weil wir viele Kinder hatten und haben, und also kostet es den Staat viel Geld.
Hatten Sie den Eindruck in Ihrer Amtszeit, dass das Thema Familie im Steuerrecht zu wenig berücksichtigt wird? Das spricht ja so ein bisschen daraus.
Also es war vorher eigentlich nicht präsent. Man musste schon sich auf den Weg machen. Das Steuerrecht geht immer auf den Betrieb. Also es ist ein Teil des Ökonomierechtes. Und der Betrieb muss brummen, und wenn der brummt, ist es gut. Aber die Familie muss funktionieren. Und die Menschen, die bereit zum Kind sind, dürfen deswegen nicht extreme Nachteile haben. Nicht?
Der damalige Bundesfinanzminister Weigel hat Sie mal seinen teuersten Richter genannt, sinngemäß. Ich glaube, das war nur halb ironisch. Der hat das vielleicht sogar fast ernst gemeint. Spricht aus diesen Urteilen bei Ihnen auch ein gewisser Gestaltungswille damals als Verfassungsrichter?
Ja, durchaus. Also das war kein Kompliment. Das war schon eine kritische Ironie, weil er sagt, seine ganzen Planungen werden durcheinander geworfen. Weil die Erhöhung der Kinderfreibeträge, technisch gesprochen, also der Abzugsbeträge, die die Eltern von ihrem Einkommen abziehen können, weil sie Kinder haben, natürlich sehr stark haushaltsrechtlich zu Buche schlägt, weil es so viele Kinder gibt. Nicht, wenn ich für eine ganz kleine Gruppe einen Abzugsbetrag mache, sage mal gut, das ist gut oder schlecht, aber im Haushalt merkt man dies nicht so. Bei so vielen Kindern sind das immer gleich Millionen und dann sehr bald Milliardenbeträge, nicht? Und das war durchaus eine Kritik. Aber der Verfassungsrichter hat den Auftrag, die Verfassung zur Wirkung zu bringen. Und im Artikel 6 steht drin, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
Bleiben wir mal bei dem Thema Familie. Das knüpft nämlich gut an, und auch bei den jungen Eltern. Da gibt es ja über die Jahrzehnte verschiedene Modelle, wie man in der Familie damit umgeht, auch Vereinbarkeit von Beruf mit Familie. Sie, kann ich mir vorstellen, haben eher ein traditionelles Familienbild selbst erlebt, vielleicht auch praktiziert. Ja. Sie erleben aber bei Ihren Kindern, vielleicht auch bei Ihren Töchtern, dass diese Zeit heute ganz neue Herausforderungen hat bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und mich würde interessieren, wie erleben Sie das? Also ist das manchmal für Sie auch so ein Praxistest anhand Ihrer Familie? Was an neuen Aspekten lernen Sie, gehen Ihnen durch den Kopf?
Also in der Tat, ich habe da einen gewaltigen rechtlichen und praktischen Umbruch erlebt. Also meine Frau und ich, wir waren uns sehr einig. Wir hatten die Freude an der Familie und wir hatten die Freude am Beruf. Und wir haben das auch so organisiert, dass das eine gemeinsame Entwicklung war. Aber wir hatten doch eine prinzipielle Aufgabenteilung, primäre Familienverantwortung, also Kinderverantwortung liegt bei meiner Frau und Berufsverantwortung bei mir. Dann sind wir fast unmerklich und wie selbstverständlich bei unseren zwei Töchtern und zwei Schwiegertöchtern in die Selbstverständlichkeit hineingewachsen, dass die Frauen, die heute auch sehr viel besser ausgebildet waren, also meine Frau war auch gut ausgebildet, aber heute auch von der Mehrzahl, die sind gut ausgebildet, haben sich angestrengt. Und für die, ich sage es mal verfassungsrechtlich, ist das Angebot Familienfreiheit und Berufsfreiheit ein gleichwertiges, das sie beide in Anspruch nehmen wollen und sollen. Und deswegen ist die große Frage heute, wie vereinbaren wir Familie und Beruf? So, dass es nicht zu Lasten der Kinder geht. Also ich bin mit dieser Entwicklung, darauf kommt es jetzt nicht an, wie selbstverständlich einverstanden und auch da hineingewachsen. Aber die Probleme, die junge Frau bekommt das Kind. Das ist von der Natur so vorgegeben. Dann ist sie erstmal aus dem beruflichen Leben heraus. Wenn sie dann die Verantwortung empfände, und da gibt es ja sehr viel, eine wachsende Zahl, ich sollte die ersten 3 Jahre, also nicht bis zum Kindergarten, die ersten 3 Jahre sollte ich meinem Kind widmen, weil das dem Kind gut tut. Dann ist das eigentlich in diesem System nicht vorgesehen. Nicht? Also die Kita ist da, damit sie das Kind abgibt. Ist durchaus eine ernste Frage, ob das dem Kind gut tut. Nicht? Also wenn aber die Frau oder der Mann natürlich, das ist jetzt diese Gleichberechtigungsfrage, ist heute auch im Wesentlichen entschieden. Wenn die sagen, ich beanspruche eine Elternzeit, dann dürfen sie das, aber die anderen bekommen unentgeltlich den Kita-Platz. Nicht? Also jetzt haben wir hier wieder das ökonomische Problem, dass derjenige in Wahlfreiheit, ich sage, das sind gleichwertige Modelle, und der Staat weiß nicht, was besser ist. Er darf sich auch nicht anmaßen, was zu sagen, was besser ist. Das sagen die Eltern, die diesem Kind, diesem ihrem Kind ein Leben lang unkündbar und unscheidbar verbunden sind. Nicht? Und jetzt entscheidet sich ein Teil der Eltern dafür, ein Elternteil, er zieht das Kind die ersten 3 Jahre. Nicht? Und dann sind sie benachteiligt, sie verzichten auf das Einkommen und den unentgeltlichen Kita-Platz, das ist ja ein Wert, das wird auch diesen Eltern nicht ersatzweise zugewiesen. Nicht?
Also Sie gehen hier beim Begriff der Freiheit, anders als vielleicht der Schwerpunkt der politischen Diskussion, die Freiheit, schnell wieder arbeiten zu dürfen, legen Sie einen Schwerpunkt darauf, auch die Freiheit zu haben, anders zu entscheiden.
Ja, genau, das ist ja Freiheit, nicht? Und das Entscheiden, das ist ganz wichtig von der Freiheitsidee her. Der Staat, das ist etwas Bevormundendes. Wenn der Staat sagt, aus verschiedenen Gründen, der Gleichberechtigung, aber auch der Berufsorganisation, die Unternehmen drücken, die brauchen unbedingt die Arbeitskräfte, weil wir bei qualifizierten Arbeitskräften einen großen Mangel haben, das verstehe ich alles. Aber entscheidungsberechtigt im Sinne der Freiheit sind die Freien und das sind die Eltern, die den besonderen Schutz ihrer Freiheit vom Staat erwarten dürfen.
Wir sind beim Familien- und Steuerrecht, bei den SWR2 Zeitgenossen. Zu Gast ist Professor Paul Kirchhoff. Wir könnten das noch viel mehr vertiefen, aber es liegen noch so viele spannende Themen aus Ihrem Leben auf dem Tisch. Deswegen drehe ich es etwas weiter und komme zum großen Thema Europa, das Sie Ihr Leben, Ihr Berufliches geprägt hat, das aber bis heute, bis in diese Tage, Thema Brexit natürlich unglaublich auf der Tagesordnung steht. Zu Ihrer Zeit als Verfassungsrichter gab es den großen Vertrag von Maastricht damals, der die EU quasi gegründet hat. Und Sie haben als Berichterstatter das Urteil vorbereitet. Ein Urteil, das mit seinen Wirkungen noch heute sehr präsent ist, wenn man auf die aktuellen Verfahren rund um die Europäische Zentralbank schaut. Denn Sie haben damals bei aller Europafreundlichkeit eine Art Grenze eingebaut, dass das Verfassungsgericht hier in Karlsruhe bei allen Dingen, die Deutschland an Europa abgibt, immer noch ein Wörtchen mitzureden hat. Warum war Ihnen dieser Aspekt damals so wichtig?
Wir müssen Europa damals wie heute verstehen als ein Staatenverbund, also eine besonders enge Verbundenheit von Staaten, die aber rechtlich ein großes Fundament hat und das ist die Verfassungsstaatlichkeit. Europa ist kein Staat. Und jetzt kommt es darauf an, diese Eigenständigkeit des europäischen Rechts und die Eigenständigkeit des mitgliedstaatlichen Verfassungsrechts voll zur Wirkung bringen. Wenn eines wegbricht, ist das Faszinosum Europa gefährdet. Und jetzt kommt die große Frage. Jetzt sagt, nehmen wir jetzt die aktuellen Währungsfragen. Das ist ja keine theoretische Frage, nicht? Der EuGH sagt, alles in Ordnung. Und das Verfassungsgericht sagt, nein, Verfassungsrecht ist verletzt, wenn der Europäische Gerichtshof Umverteilung unter Staatshaushalten macht, Umverteilung unter Banken macht, wenn er Bankenaufsicht macht, ist das nicht mehr Währungspolitik. Dazu hat ihn der deutsche Gesetzgeber im Zustimmungsgesetz zum EU-Vertrag nicht ermächtigt.
Genau, das sind ja die aktuellen Verfahren, die ich erlebe in Luxemburg. Es geht um das Staatsanleihenprogramm der Europäischen Zentralbank, die europäische Bankenaufsicht, also diese gewisse Grenze, die Sie damals quasi eingeführt haben, die steht heute auf dem Prüfstand, ob man da mal ernst macht.
Ja, und da muss man ernst machen. Und jetzt, wenn jetzt der EuGH sagt, ja, fürs Europarecht, das können wir nicht ändern, aber das Bundesverfassungsgericht sagt dann nein, dann gilt dieses Europarecht, das nicht vom deutschen Rechtsanwendungsbefehl, dem Gesetz, das dem zustimmt, dem Parlamentsgesetz, nicht gedeckt ist, dann gilt das in Deutschland nicht.
Ich werde bei diesen zugegebenermaßen sehr schwierigen Themen oft gefragt, was hat das alles mit dem einzelnen Bürger zu tun? Und ich versuche dann immer zu erklären, auf den zweiten Blick eine ganze Menge. Warum kann eigentlich ein einzelner Bürger gegen die Europäische Zentralbank klagen. Warum geht denn das eigentlich? Das hat was mit dem Wahlrecht zu tun. Ja. Das ist nicht trivial.
Der Bürger hat ein Wahlrecht, das ist völlig unstreitig. Und dieses Wahlrecht gibt ihm die Funktion, durch Wahl, auch durch öffentliche Debatte, an der Gestaltung dieses Verfassungsstaates mitzuwirken. Und wenn jetzt die Kompetenzen des Verfassungsstaates ganz wesentlich zurückgenommen werden, weil sie etwas übertragen auf die Europäische Union, dann ist der Bürger in seinem Wahlrecht wesentlich geschmälert. Er darf weiter zur Wahl gehen, aber das Wahlrecht hat nicht mehr die Bedeutung. Das erleben wir ja im Europarecht.
Das hat also mit Demokratie zu tun.
Unmittelbar mit Demokratie.
Wir merken, die Fragen, die Sie damals zum Thema Europa beschäftigt haben, die sind heute weiter brandaktuell. Und es sind neue dazugekommen, die wirklich ans Eingemachte gehen, zum Beispiel der Brexit. Was geht Ihnen als Bürger, aber auch als Verfassungsrechtler beim Thema Brexit durch den Kopf? Denn da entscheiden sich ja große Dinge in diesen Tagen.
Also zunächst einmal, so viel wir wissen, und wir wissen jetzt immer mehr, der Brexit hat viele Ursachen, auch politische Ungeschicklichkeiten und so. Aber zwei große Themen bewegen die Menschen in Großbritannien. Das einmal ist der Zugang zu den Grenzen, also Flüchtlingsproblem. Und das andere ist die Unterwerfung unter die Urteile des EuGH. Die Briten sind sehr stolze Bürger und haben stolze Richter und sind da hochsensibel. Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, wir kommen jetzt in eine Phase, in der wir alle oder fast alle wissen, dieses Konzept gemeinsames Europa darf nicht scheitern. Aber wir müssen wieder einen Rückbau betreiben und nicht dieses Postulat gleichzeitige Erweiterung und rechtliche Verdichtung. Das ist übertrieben worden, nicht? Und viele Dinge, etwa des Steuerrechts, wo wir jetzt zu wackeln beginnen, etwa der Bildung, etwa der Medien, etwa der Durchführung des Umweltschutzes, nicht der großen Konzepte, aber der Durchführung des Umweltschutzes. Das alles muss zurückgegeben werden in die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten, natürlich insbesondere auch innere Sicherheit, nicht? Ein ganz großes Thema, damit Europa gelingen wird. Und da brauchen wir ein Umdenken. Ich glaube, es beginnt. Ich glaube, der Brexit macht dieses bewusst. Wenn es zum Brexit kommt, ist das ein fundamentaler Verlust.
Große Herausforderung für die aktuell politisch Handelnden. Sie hatten auch einen kleinen, eher kurzen Ausflug in die Politik. Sie waren im Team von Angela Merkel als potenzieller Bundesfinanzminister und wurden es dann aber nicht. Sie haben quasi zurückgezogen, aber ich denke, sehr viele Erfahrungen damals gesammelt mit dem Politikbetrieb, mit dem Medienbetrieb. Als erste Frage vielleicht, haben Sie das überwunden oder sind das sehr tiefe Wunden, die Sie heute noch beschäftigen?
Also ich habe keine tiefe Verwundungen erlitten, weil ich war 5 Wochen im Wahlkampf, nicht? Genau. Und ich habe in allen Versammlungen, und ich war in Nord und Süd, ich war in den Universitäten und ich war bei den Arbeitnehmern, ich war in den neuen Bundesländern, in den alten Bundesländern, also unter allen Kategorien der Wähler, und ich habe eigentlich immer Zustimmung, um nicht zu sagen begeisterte Zustimmung gefunden. Also ich in dem unmittelbaren Erleben der Begegnung, da kam viel Kritik und ist denn das real und kommt der Staat zu seinem Geld, wenn wir das Steuerrecht so, es ging im Wesentlichen um die Steuerfrage.
Das Thema war ja ein einfaches
Steuerrecht. Ich hatte das auch ausformuliert vorgelegt. Jeder konnte das lesen, was ich meinte. Und deswegen war ich guten Mutes mit diesem Programm. Wir haben ein Juwel dem Wähler zu geben, werden wir viele Stimmen gewinnen und dann so viele Stimmen, dass, so war die Idee, eine schwarz-gelbe Koalition stattfindet und ich dann da möglicherweise Finanzminister werde. Dann ist es anders gekommen. Nicht, weil jemand einen Einwand hatte gegen das System, das ich vorgeschlagen habe. Also manche Unregelmäßigkeiten, da wurde die Krankenschwester herbei, das war alles unrichtig, konnte ich schnell widerlegen. Nein, es ging dann mehr auf die Person mit dem erstaunlichen Phänomen, dass plötzlich die Tatsache, dass man Professor ist,
der Professor aus Heidelberg.
Zudem noch aus Heidelberg, der ältesten Universität Deutschlands. Dass das fast zum Vorwurf geriet, das habe ich nicht sehr verstanden, aber das war so die Idee, ich bin ganz abgehoben und habe die Welt nicht gesehen. Also wenn es einen Finanzminister gegeben hätte, der so gut vorbereitet war auf dieses Thema, wie ich war ja nun 12 Jahre Verfassungsrichter gewesen, und zwar in Finanzfragen, da geht's hart zur Sache und da wird gekämpft. Ich habe damals schon fast 30 Jahre Verfassungsrecht, Finanzverfassungsrecht, Steuerrecht gelehrt und hatte mich immer auseinandergesetzt. Ich war auch viel praktisch tätig gewesen. Also da hätte ich nicht die Sorge gehabt, dass ich nicht intellektuell und von der Lebenserfahrung her gut vorbereitet gewesen wäre. Aber meine Kernerfahrung ist doch die, es genügt nicht, dass man ein gutes Konzept hat. Es genügt nicht, dass man mit Herz und Verstand redlich sich auf die Aufgabe vorbereitet hat, sondern sie muss in der Aufgeregtheit des Wahlkampfes. Alles passiert im grellen Licht der Fernsehscheinwerfer, nicht? Da wird natürlich, da wird das Licht verstärkt und da wird der Schatten verstärkt, nicht? Es muss so präsentiert werden, dass es in der Kürze der Zeit, das waren natürlich auch die 5 Wochen, war viel zu wenig, nicht? In der Kürze der Zeit vermittelt werden kann.
Aber wenn Sie das überrascht hat, sind Sie vielleicht auch ein wenig naiv da reingegangen?
Ich bin spontan da hineingegangen. Ich war ja auf dem Weg im Auto in mein Ferienhaus mit meiner Frau. Da klingelt das Autotelefon und sagt, hier ist Frau Merkel. Dann hatte ich erst gesagt, das wäre ein Scherz, nicht? Dann kam die Frage, Sie haben Steuerrecht gearbeitet, das als Buch vorgelegt, wollen Sie es ins Bundesgesetzblatt schreiben, nicht? Da kann man eigentlich nicht Nein sagen, nicht? Also diese einmalige, für einen Wissenschaftler, nicht? Der einfach sagt, aus meiner Erfahrung, ich schreibe das mal aufs Papier und ich empfehle das und jetzt kriegt man eventuell ein Amt, das es wesentlich erleichtert, dieses Konzept zu realisieren. Es ist damals so aktuell wie heute, selbstverständlich heute, nicht? Den Menschen, ganz einfach gesprochen, 2 Tage ihres Lebens glücklicher zu machen, nämlich die 2 Tage, wo sie ihre Steuererklärung abgeben müssen. Da sind alle Menschen in Deutschland unglücklich. Und wenn nur das, es geht um Gleichheit und Gerechtigkeit, Voraussehbarkeit, Planbarkeit, aber wenn nur das erreicht würde, wäre das schon ein sensationeller Erfolg.
Nicht? Sie sprechen aber den Unterschied an zwischen dem Konzept und dem Rüberbringen in der politischen Welt. Gerhard Schröder hatte ja in diese Wunde gestochen mit dem Professor aus Heidelberg. Was würden Sie anders machen? Also Sie hätten sich ja, hatten Sie Medienberater damals oder hätten Sie die vielleicht haben sollen, um
Nein,
das besser?
Nein, ich bräuchte, glaube ich, keinen Medienberater. Ich hatte als erstes die Kandidaten von CDU, CSU und FDP um mich versammeln müssen und denen klar machen müssen, was wir für ein Juwel haben und was man sagt, wenn der Einwurf kommt, Krankenschwester, wenn der Einwurf kommt, Nachtarbeiter, denen ging es unterm Strich, darauf kommt es an, was müssen sie bezahlen. Die Leute interessiert nicht, warum sie bezahlen müssen, sondern die wollen wissen, wie viel oder wie wenig. Wir hätten das schöne kleine Rechnungen machen müssen und jedem sagen, schau her, nach unserem Konzept geht es der Krankenschwester besser. Nach unserem Konzept geht es dem Nachtarbeiter besser. Er verliert sein Nachtarbeiterprivileg, das aus 1941 stammt, damit die Frauen in der Waffenproduktion tätig sein und Anreiz haben. Aber wir haben Freibeträge und Steuersätze, die ihm Ergebnis ihn besser stellen. Also er muss weniger bezahlen. Das wäre kein Problem gewesen. Aber ich habe mich an einem Dienstag der Presse in Berlin vorgestellt, morgens, und bin nachmittags auf Tour gegangen, nicht? Um die Wähler zu erreichen. Und dann kamen diese Einwände und diejenigen, die mit mir streiten sollten, die wussten nicht so recht, damit umzugehen. Und wenn ich dann ein Konzept habe, wo ich die richtigen Antworten nicht habe, dann empfinde ich das Konzept als gefährlich, nicht? Und das war, glaube ich, der Strukturfehler.
Also aus Ihrer Sicht waren es nicht nur die externen Angriffe, meinetwegen Gerhard Schröder, sondern auch durchaus intern hat man vielleicht auch den, der von außen kommt, vielleicht auch kritisch gesehen.
Also das war eine große Erfahrung für mich, wenn jemand, der von außen kommt, also nie in den nicht Parteimitglied und bin es heute auch nicht, habe auch erklärt, ich möchte parteilos bleiben. Ich will mitwirken mit dieser politischen Gruppe, aber ich möchte parteilos bleiben aus meiner, nicht weil ich da etwas dagegen hätte, sondern aus meiner Biografie Richter und Wissenschaftler zielt auf Parteilosigkeit. Nicht? Als ich dann da ankam, habe ich plötzlich schon gemerkt, da gibt es hier eine Mauer und da eine Mauer, nämlich da waren 2, die haben ihrerseits gehofft, sie würden Finanzminister. Und da waren auch schon alle so die Schlachtordnungen abgesteckt und plötzlich kommt da einer, der war noch nie da gewesen.
Also Roland Koch war ein bisschen neidisch auf Sie.
Nicht neidisch, aber da gab es Rivalitäten und dahinter steckt ja einer, der will Staatssekretär werden, einer will Ministerialdirektor werden, einer will Ministerialdirigent und so weiter und so weiter. Und der Fahrer will Cheffahrer werden. Das ist ja nicht ein Mann, sondern das sind Gruppen. Und die waren schon mal dagegen, weil ich die Tür aufgemacht habe. Das hatte ich unterschätzt. Das habe ich wirklich unterschätzt.
Also Ihr Ratschlag an junge Menschen, die sich vielleicht engagieren wollen, Politik ist gefährlich oder macht's erst recht, nur vielleicht noch etwas anders als ich, oder?
Ja. Also macht es, also wir haben ja heute das Problem, dass wir einen Teil derer, die beruflich sehr erfahren sind, hochgebildet sind und sensibel in der Politik, dass die zurückschrecken, weil die sagen, wir beschuldigen uns gegenseitig. Also wenn wir diese Schmähungen, die eine Partei über die Mittel der anderen Partei macht, ins Wettbewerbsrecht übertragen würden, wäre das immer ein unlauterer Wettbewerb und der Richter würde dazwischen schlagen. Dann ist immer ein Amt auf 4 Jahre. Man weiß nicht, ob es verlängert wird. Dann ist man, weil sich die Kompetenzen sehr stark vom Parlament in die Parteien verschieben. Denken Sie an das, was wir jüngst erlebt haben. Wer entscheidet über diese Koalition? Dann machen die einen Koalitionsvertrag. Das ist Planwirtschaft auf 4 Jahre. Die Fragen morgen sind ganz andere, als sie damals waren, als sie den Vertrag gemacht haben. Also es verschiebt sich auf die Partei. Und ein Großteil derer, die Abgeordnete sind, haben ja nur Parteiämter gehabt. Also wenn die jetzt aus dem Bundestag rausfallen, fallen die ins Nichts. Unser einer hat gesagt, jetzt mache ich 4 Jahre Politik und dann bin ich wieder mit Freude der Professor oder ein Professor aus Heidelberg. Das ist ein ganz anderer Grund. Das muss wiederhergestellt werden. Und deswegen müssen wir die Sprech- und Umgangskultur in der Parteirivalität, die akzentuiert sein soll in den Sachfragen. Und natürlich, wenn einer ein Krimineller wäre, in jedem Beruf gibt es ein schwarzes Schaf, muss das gegeißelt werden. Aber ich meine, den alltäglichen Umgang, er denkt anders, ich verstehe ihn nicht ganz, aber ich respektiere ihn. Und ich erwarte Gleiches für meine Botschaft. Und der Wähler soll beide Botschaften unverdorben erfahren durch die Medien und dann entscheiden, was er für richtig hält. Das ist das Modell. Und deswegen brauchen wir eine fundamentale Erneuerung des politisch verantwortlichen Personals.
Bei den SWR 2 Zeitgenossen mit Professor Paul Kirchhoff reden wir über die Station seines Lebens und gerade für die Zeit als Verfassungsrichter war das Grundgesetz ihr Arbeitsmittel. Und das wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Nicht weit von hier am Schloss wird es ein großes Verfassungsfest geben. Ist das genau das richtige Mittel? Haben wir Grund zu feiern, weil wir dieses Grundgesetz haben?
Also ich glaube, wir haben einen beachtlichen Grund. Es ist ein historischer Glücksfall. Wenn wir sehen, unsere Großeltern haben aus den Trümmern, Deutschland war zerstört. Die Männer waren gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Deutschland war völkerrechtlich geächtet. Also wir waren fast verfassungspolitisch am Nullpunkt. Da ist es denen in kurzer Zeit gelungen, diese Verfassung zu entwerfen mit einem Akzent Freiheit, die Grundrechte stehen am Anfang, Freiheit und Würde und Gleichheit, mit einem Akzent einer Wirtschaftsform, die soziale Marktwirtschaft, die uns Prosperität gebracht hat, mit einer Medienfreiheit, einer Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, einer Religionsfreiheit, die einen großen Kulturstaat aufgebaut hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass dieses ein historisch uns, der nachfolgenden Generation, in den Schoß gefallenes Geschenk darstellt, das wir mit beherzter Freiheit erneuern müssen für unsere Gegenwart. Und deswegen müssen wir Feste feiern. Wir müssen dezentral die Gemeinsamkeit des Glückes dieser Demokratie in Mitteleuropa mit unserer schönen Sprache, 70 Jahre Frieden und dieser Hochkultur feiern. Was sonst sollten wir feiern? Deswegen glaube ich, dieses Datum, 23. Mai dieses Jahres, ist ein Fest, wird ein Fest werden. Und wenn wir uns dann mal an unsere Geschichte erinnern, Hambacher Fest, der Aufbruch zur Demokratie und der Aufbruch zu subjektiven Rechten zwischen den Franzosen, den Deutschen und den Polen in Hambach, da sagt Josef von Eichendorff, keine Verfassung garantiert sich selbst. Sagt, jetzt glaubt nicht, weil wir jetzt hier einen Text haben, unterstellt, er wäre damals schon Verfassungstext geworden, gilt diese Verfassung. Sondern diese Verfassung gilt, wenn sie in den Köpfen der Menschen ist. Ihr müsst sie leben, ihr müsst freiheitsbewusst sein, ihr müsst zu der Wahl gehen, ihr müsst den Finger heben, wenn Unrecht passiert. Keine Verfassung garantiert sich selbst. Das verfasste Staatsvolk gibt sich diese Verfassung und garantiert ihren Fortbestand.
Spannende Fragen, die sich alle auch in Ihrem Buch finden, Beherzte Freiheit, bei den SWR 2 Zeitgenossen mit Paul Kirchhoff. Auf ein paar Themen dieses Buches möchte ich gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zurückkommen. Freiheit muss sich ja mit anderen Rechten messen lassen, reiben, mit Sicherheit, mit Gleichheit, ja. Gleichberechtigung auch. Ja. Und mir ist eine Passage aufgefallen, wo es um die Gleichberechtigung geht und auch die Gleichberechtigung in der Sprache. Dazu haben Sie unter anderem geschrieben, es geht ja darum, spricht man immer von Kundinnen, Kunden, Männer, Frauen, sehr geehrte Damen und Herren, wie auch immer. Und Sie schreiben, der Zwang zu ständigen Sprachgesten erschwert Gespräch und unbekümmerte Rede wird lästig und zum Ärgernis, das schadet dem Anliegen der Gleichberechtigung. Ich will Ihnen dazu sagen, ich habe hier in Karlsruhe neulich am Bundesgerichtshof Marlies Krämer erlebt. Das ist die 80-jährige Frau, die vor dem 6. Zivilsenat dafür kämpft, in den Sparkassenformularen als Kundin bezeichnet zu werden. Und sie hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich, hat für viele Sachen, auch bei der Gleichberechtigung, viel erreicht. Und mich hat diese Frau irgendwie beeindruckt. Und das stößt sich so ein wenig mit dem, was Sie schreiben zur Gleichberechtigung der Sprache. Vielleicht aber auch nicht. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn ich auch dieses Beispiel nenne?
Also es ist immer bei diesen konkreten Biografien und bei dem konkreten Kampf um Gleichberechtigung. Wir hatten ja auch im Gericht oft diese Frage. Das ist ein ganz großes Thema und da muss das Recht auch helfen. Mein Kritikpunkt ist nicht, dass wir mehr Gleichheit brauchen. In der Tat, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, wo der Gleichstellungsauftrag, das ist ja ein Aktivauftrag, noch unerfüllt ist. Mein Kritikpunkt ist der, dass wir uns das unbekümmerte Sprechen und vor allem die Themenwahl des unbekümmerten Sprechens nicht nehmen lassen. Also wenn ich über Umweltschutz spreche, spreche ich über Umweltschutz und nicht noch wieder dann sagen werden, also der Regierungspräsident und die Regierungspräsidentin oder der Kommissionspräsident und die, das ist nicht das Thema. Sondern ich möchte gerne in meiner Denk- und Sprechfreiheit, ein ganz hohes Gut, auswählen dürfen, worüber rede ich und wie rede ich. Und dann rede ich über Umweltschutz, dann geht es um Klima und dann rede ich über Gleichberechtigung, dann geht es um Mann und Frau und weitere Differenzierungen, die jetzt aktuell sind. Dieses aufgedrängte Thema immer wieder bewusst machen, ihr redet über Steuerrecht, ihr redet über Verfassungsgericht, ihr redet über Europapolitik, aber immer muss das Thema auch sein Gleichberechtigung. Und wenn jetzt einer dann ganz beklommen ist, hoffentlich spreche ich politisch korrekt. Das ist nicht unsere Idee der Meinungsäußerungsfreiheit, sondern das fängt beim Stammtisch an und hört beim Rundfunk auf. Da soll jeder so sprechen, wie er denkt und wie ihm der Schnabel gewachsen ist und vor allem, er darf Themen wählen und er darf Themen verschweigen. Wenn dann sein Partner ihn denkt, aber darfst du ein Thema vergessen, gut, da muss er was sagen. Aber er muss nicht von Rechts wegen ein Thema immer in seine Äußerungen einbeziehen. Das erscheint mir keine Bagatellfrage. Und nehmen Sie mal, wir haben jetzt Gesetzestexte, nicht? Da steht, der Dekan bzw. die Dekanin gibt dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin und so weiter, nicht? Sie können die Texte nicht mehr lesen, nicht? Jeder weiß, wenn ich sage, der Mensch, ist es auch die Frau. Und wenn ich sage, die Person, ist es auch der Mann. Und wenn ich sage, das Mitglied der Partei, sage ich nicht, es sei ein Neutrum. Sondern das ist, der, die das hat, eine ganz andere Funktion, nicht? Das ist, also der Mensch ist Oberbegriff von Mann und Frau und die Person ist Oberbegriff von Mann und Frau und ob der, die das, spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist nicht geschlechtsspezifische Zuweisung, sondern das ist das Ordnung des Subjekts oder Objekts im Satz. Das ist sprachlich was, also es ist sprachlich töricht, es ist freiheitsverfremdend und es ist praktisch, wenn es jetzt verschriftlichen, nicht? In den Gerichtsurteilen, in dem Gesetzblatt. Es ist eigentlich unerträglich. Wir müssen jetzt mal Atem holen und sagen, jetzt lasst uns mal tief Luft holen und dann werden wir in der Gleichberechtigungsfrage weiterkommen. Als wenn Sie viele Menschen, die redlich für Gleichberechtigung kämpfen, verärgern durch den Zwang, immer ein Gruß an dieses Thema, nicht? Will ich jetzt nicht. Ich will jetzt über anderes sprechen.
Wobei die komplizierten Gesetzestexte, sie liegen sicherlich nicht nur daran, dass man immer Mann und Frau extra bewegt.
Nein, aber wir müssen die wesentlich vereinbaren, ein eigenes Thema. Aber das wäre eine weitere Komplizierung. Aber der Gesetzgeber ist ja noch relativ immun.
Aber wenn Sie die angesprochene Person stärker in den Blick nehmen, diese Frau Krämer, die das Formular da sieht und da steht Kunde und die sagt, ich bin kein Kunde.
Der Kunde meint nicht den männlichen Kunden, das weiß die Sparkasse ganz genau. Die will ihr Geld mit Frauen verdienen. Also diese Unterstellung, dass mit der Kunde die Frau ausgenommen sei, das kann man ja klar machen. Das ist abwegig. Der Kunde heißt, hier ist die Bank und dort ist der Nachfrager oder die Nachfragerin. Also das hat mit Mann und Frau nichts zu tun. Das weiß auch jeder. Der Sparkassendirektor möchte gerne seinen Kredit gegen hohen Zins vergeben. Und ob der Kreditnehmer Mann oder Frau ist, ist ihm völlig wurscht. Er muss Bonität haben. Das Thema steht nicht zur Debatte und das muss man hier klar machen, nicht? Oder der Wähler. Wenn im Wählerverzeichnis wird der Wähler eingetragen und dort der Kandidat. dann ist niemals gesagt, dass die Wählerin ausgeschlossen sei. Das steht im Grundgesetz. Das kann nicht sein. Und der Kandidat darf auch eine Frau sein. Das ist völlig außer Diskussion. Das sind Begriffe, die typisieren. Typisierung, also wir können ja nur, wenn wir generalisieren, abstrahieren wollen, können wir nur verallgemeinern. Und die Verallgemeinerung vergröbert. Jeder weiß es. Und dann müssen wir differenzieren, wenn wir die Differenzierung wollen. Die ist hier notwendig, weil jeder weiß, der Kunde sind die männlichen und die weiblichen und die sonst wie menschlichen.
Wir haben ja viele aktuelle Themen, die sich um Ihr Thema, die Freiheit, drehen. Auch ganz einfache des täglichen Lebens. Zum Beispiel ein Tempolimit ist ja ein großer Eingriff in die persönliche Freiheit. Aber es geht darum, andere zu schützen. Ja. Das ist das Spannungsfeld. Wie denken Sie über solche alltägliche Freiheitsthemen?
Über die denke ich sehr sorgfältig nach und ich meine auch, die Rechtsprechung muss das tun, weil der Bürger natürlich seine Freiheit und die Freiheitsschranken alltäglich erlebt. Nicht? Und das ist jetzt das große Thema, also etwa jetzt bei dem Tempolimit. Wir sagen in geschlossenen Ortschaften Obergrenze 50 Kilometer. Wenn wir das jetzt übertragen würden auf alle Straßen, auch die Autobahnen, wäre das eine offensichtliche Freiheitsverletzung. Nicht? Das darf nicht sein. Nicht? Sondern wir brauchen eine Angemessenheit, hier das Staatsziel, Schutz der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Gesundheit und des Lebens der Menschen. Und hier die Bewegungsfreiheit, auch ein bisschen Bewegungsmut und Bewegungsbeherztheit, das muss zu einem schonenden Ausgleich gebracht werden. Ich meine, das ist bei uns gelungen, das wäre auch gelungen mit einem Limit von 130 Kilometer auf der Autobahn. Das ist dann Sache der parlamentarischen Entscheidung. Aber wir müssen immer die beiden Gegenpole, das große Prinzip der Verhältnismäßigkeit, verfassungsrechtlich gesprochen. Es muss das Mittel, Begrenzung, angemessen sein zum Ziel, Lebensschutz, darf aber den Betroffenen in seiner Freiheit, Bewegungsfreiheit nicht verletzen.
Sie sprechen in Ihrem Buch von Gelassenheit häufig, von gelassener Freiheit. Was meinen Sie damit?
Gelassene Freiheit meint, dass ich sehr selbstbewusst bin in meinen Rechten, dass ich aber auch mich so zurücknehme, dass ich viele Konfliktfelder weglassen, hinter mir lassen darf. Ich nehme mir einfach die Muße. Ich denke mich jetzt mal heraus aus den Interessenkonflikten, in denen ich alltäglich stehe, habe dann eine Horizonterweiterung, sehe den anderen mit gleichen Rechten, sehe die Verbindung des Rechtlichen. Recht ist immer Begegnung von Menschen. Der Robinson Crusoe braucht kein Recht. Er muss mit den Naturgewalten zurechtkommen, mit Verstand und Körperkraft. Recht brauche ich immer, wenn sich Menschen begegnen. Und das definiert präzise meine Freiheitsanliegen, weiß aber auch, wenn ich sie nicht vollständig erreiche, geht meine Welt nicht unter. Denn ich kann manches in der Welt für verzichtbar erklären, weniges für unverzichtbar.
Und es geht Ihnen auch darum, bei aller Rationalität und Freiheitsbegriffen, sich die Zeit zu lassen, auch verzaubern zu lassen. Das ist ein Kapitel. Wenn Sie jetzt Ihr aktuelles Leben anschauen, so wie Sie jetzt leben, leben Sie in gelassener Freiheit und können sich verzaubern lassen, ja, immer wieder?
Also das ist für mich ein ganz großes Anliegen dieses Buches. Also Freiheit ist nicht nur rationale Freiheit, sondern der Mensch will lachen und weinen, er will staunen und sich begeistern, er will tanzen und musizieren, er will hoffen, er will lieben, er will glauben. Das gehört zum Menschen dazu. Und das ist ein ganz wesentlicher Kern des Menschen. Er darf auch einmal leichten Sinnes sein und beansprucht dafür Freiheit. Bisher, wenn Sie die ganzen Freiheitstheorien ausbreiten, sagen wir immer, Freiheit ist das Recht und der Mut, von seiner Vernunft Gebrauch machen zu lassen. Sein Verstand so zu entwickeln, dass er die Vernünftigkeit, die über uns schwebt, von den Sternen holt. Teilrichtig. Ganz großes Stück Freiheit ist, wir machen heute Abend eine Sause und sind sehr unvernünftig. Das gehört dazu. Und das, glaube ich, müssen wir auch, unsere Rechtsordnung, dann können wir auch vieles an Rechten, an Gesetzen erübrigen, wo der Staat jetzt immer meint, er müsste regeln. Wir überlassen es mal, Freiheit hat das mit Freiheit Vertrauen zu tun, wir überlassen es mal die Freien in dem Vertrauen, die werden schon richtig machen.
Das war Professor Paul Kirchhoff in den SWR 2 Zeitgenossen. Das Buch Beherzte Freiheit ist im Herder Verlag erschienen. Mein Name ist Frank Bräutigam. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke Ihnen, Herr Professor Kirchhoff, für das Gespräch.
Gerne.